Ja, ich habe heute Morgen ein interessantes Thema. Mein Thema ist der Kampf in deiner Gedankenwelt. Der Kampf in deiner Gedankenwelt. Und da geht es schon los, einfach ich persönlich habe mir auch gedacht, meine Zeit, es ist Urlaubszeit, es sind viele unterwegs und es war jetzt auch mal wieder eng und normalerweise mache ich das nicht mehr, also dass ich Lobpreis, Predigt, Leitung und Predigt habe. Und da kann man dann morgens aufstehen, Sonntag morgens aufstehen und kann sagen, oh, wird das jetzt ein harter Tag, zwei Gottesdienste, Lobpreis, Leitung, Predigt und dann noch in der Pause, in der Zwischenpause noch einige vielleicht Gespräche, wo Leute mit ihren Nöten kommen und sowas. Oh Mensch, wird das ein harter Tag. Und dann muss ich mich entscheiden. Ja, da kommen Gedanken. Meine Zeit. Ja, und das musst du alles noch mitmachen in deinem Alter und sowas, was da alles so kommt. Ja, und so habe ich da auch persönlich natürlich eine Journey. Jeder hat so eine Journey. Du bist hierher gekommen aus einer bestimmten Gegebenheit heraus. Aber ich muss dir heute Morgen sagen, in unserer Gedankenwelt findet ein beständiger Kampf statt. Alle sind davon betroffen. Keiner ist ausgenommen. Keiner ist davon ausgenommen. Unsere Gedankenwelt ist ein Schlachtfeld. Und leider gibt es nur selten Friedenszeiten. Das ist die schlechte Nachricht heute Morgen. Und warum ist das so? Einfach ganz bekannt. Es kam durch den Sündenfall. Und lass uns mal einfach diese Bibelstelle lesen. 1. Mose 3, 1 bis 5. Und da heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, weil Gott hat gesagt, von einem Baum dürft ihr nicht essen, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Esst vom Baum des Lebens, esst von allen anderen Bäumen, aber von diesem einen dürft ihr nicht essen. Ja, und dann kam eben diese Schlange und er sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und das ist diese Ursünde, sein zu wollen wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was war vorher? Adam und Eva wussten nur, was gut ist. Und müssen wir das Böse wissen? Aber was war die Attacke der Schlange? Die kam übrigens damals noch daher gelaufen, die Schlange. Die ist ja erst danach gekrochen. Ja, da war sie ein ganz anderes Wesen noch. Und dann kam der Fluch Gottes und dann musste sie kriechen seitdem, von diesem Zeitpunkt an. Aber was war diese Attacke? Gott enthält euch etwas ganz Wichtiges vor. Gott ist kein guter Gott. Und da ging es los in den Gedanken. Da hat dann die Eva nachgedacht, dann hatte der Adam nachgedacht und dann haben sie es gemacht. Sie haben von dieser Frucht gegessen. Sie haben die Schlacht in den Gedanken verloren und es kam dann zur Handlung, diese Frucht zu essen. Das ist übrigens kein Apfel, steht nicht da drin. Ja, viele denken immer, das ist ein Apfel, also das ist auch oftmals voller Mythen, ja. Aber es ist so, es ist immer wieder so, dass der Feind schon zuallererst kam und Gedanken aufgebracht haben, die vorher nicht da waren. Und was war dann die Frucht? Das lesen wir in Vers 10. Also Gott kam dann und er hatte ja immer innigste Gemeinschaft mit Adam und Eva. Und hat sie dann gesucht. Adam, wo bist du? Und dann sprach der Adam, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und was war die Frucht? Es kam Angst in das Leben, die vorher niemals vorhanden war. Sie waren vorher keine Probleme mit Angst und Furcht. Und auf einmal haben sie sich gefürchtet. Und auf einmal haben sie sich schutzlos empfunden. Das bedeutet das Nacktsein. Und haben sich versteckt. Und die Beziehung des Menschen zu der liebenswertesten und engsten Person, zu seinem Schöpfer, der sie ja zu seinem eigenen Ebenbild geschaffen hat, und seinen Hauch, seinen Ruach, heißt es im Hebräischen, seinen Lebenshauch in ihn hineingegeben, also etwas von sich selbst auch in sie hineingeblasen hat, war zerstört. Und diese Sünde war eben nicht nur eine Sünde, die mal einem passiert, sondern es war eine Übertretung. Ich habe das schon öfters hier gesagt, also es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Übertretung. Übertretung ist eigentlich, wenn du gar keine Not hast, etwas zu machen, sondern eigentlich mutwillig etwas machst. Adam und Eva hatten keinerlei Anlass, keine Not, keinen Druck. Nur die Schlange kam da und hat Zweifel gesät. Und das hat dann ihre Frucht gebracht. Angst und Tod. Ja, die haben doch weitergelebt, Adam und Eva. Stimmt? Also hat auch die Schlange recht gehabt. Nein, sie hat nicht recht gehabt. Weil durch diese Beziehungszerstörung etwas gestorben ist in ihnen. Sie sind geistlich gestorben. Ihr Geist ist gestorben. Und Jahre danach hatte das die Auswirkung, dass auch der Leib starb. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Und das ist das einfach, was Menschen ja, da draußen angeht. Sie sind geistlich tot und Gott will, und deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, weil er diese Menschen nicht aufgegeben hat, weil er die Welt liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und was passiert mit dieser Neugeburt? Dass du geistlich zum Leben kommst. Und das ist die Gemeinschaft, ja nicht nur der Heiligen, die Gemeinschaft hier, die wir haben im Gottesdienst, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die geistlich leben. Wo noch was Neues dazugekommen ist, wo du nicht nur Leib und Seele bist, Seele mit Verstand, Wille, Gefühle und körperlich, sondern geistlich lebst. Und seitdem ist die Gedankenwelt der Menschen ein Schlachtfeld. Und es gibt zumindest zwei Stimmen in uns. Ganz schlimm ist es, wenn Gott anfängt zu schweigen, dann gibt es nämlich nur noch eine Stimme. Oder bestenfalls unser eigenes Gemachtes, nicht immer, dürfen wir nicht immer nur den Feind hier verantwortlich machen, aber auch die Stimme des Feindes bleibt dann übrig. Ja? Und das ist das, was in Römer 1 auch dann steht. Also eine starke Warnung in Römer 1, schreibt der Paulus, er hat sie da hingegeben in ihren Lüsten und Begierden. Und was ist damit ausgedrückt? Gott sagt, denkt und macht, was ihr wollt. Aber normalerweise ist es so, dass einfach immer noch zwei Stimmen in uns sind. Und danach und bis zum heutigen Tag ist dann es so, dass nicht mehr so eine sichtbare Schlange dahergekrochen kommt und mit Höllenstimme sagt, hallo, ich bin der Teufel. Dein Bruder wird von Gott bevorzugt, obwohl er der Zweitgeborene, der Schwächling in der Familie ist. Ein Schäfer, der den ganzen Tag nur herumhängt und die Schafe fressen lässt. Wenn du im Schweiß deines Angesichts Felder roden, ackern, säen und ernten musst, und du dann hast dann mit viel Mühe das, was du geerntet hast, mit viel Mühe Gott geopfert, und er hat dich vollkommen ignoriert. Nein, der Feind kommt ganz anders. Der kommt nicht so erkenntlich und sichtbar dahergekrochen als Schlange, sondern er kommt in deine Gedanken. Und er tut so, wie wenn er du wäre. Und er spricht nicht in der Du-Form, sondern er spricht in der Ich-Form. Mein Bruder wird von Gott bevorzugt, obwohl er der Zweitgeborene ist. Und zwar mit ganz normalen Stimme, mit einer normalen Gedankenstimme. Obwohl er der Schwächling in der Familie ist. Ein Schäfer, der den ganzen Tag nur herumhängt und die Schafe fressen lässt. Während ich im Schweiß meines Angesichts Felder roden, ackern, Samen säen und ernten muss. Und das, was ich dann mit viel Mühe geerntet habe, habe ich Gott gebracht und Gott geopfert. Und Gott hat mich vollkommen ignoriert. Und der da, der nimmt ein kleines Lamm, schlachtet es mit ein paar Handgriffen, opfert es und wird belohnt. Hallo? Ich denke, ihr habt die Bibelkundigen, ihr habt die Geschichte erkannt. Das ist die Geschichte von Kain und Abel. So ging es nämlich weiter. In 1. Mose 4 könnt ihr das nachlesen. Es fing an in den Gedanken Kains. Und dann haben Gefühle in ihm reagiert. Und es kam Eifersucht. Und es kam Wut. Eine immer größer werdende Wut. Je mehr Gedanken, desto mehr Wut. Und dann kam die Stimme Gottes. In 1. Mose 4, Vers 6, ich habe mal die Hoffnung für alle Versionen genommen, da sagt Gott, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragte ihn der Herr, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über sie. Also der Kain hat anscheinend immer noch einen Draht zu Gott gehabt und Gott hat zu ihm gesprochen. Und wahrscheinlich war auch das keine hörbare Stimme in Wolken und Wetter, wo dann Gott spricht, siehe, ich bin Gott der Herr. Warum bist du so zornig? Ja. Sondern es kam ganz natürlich in den Gedanken. Aber interessant, der Feind spricht in der Ich-Form und Gott spricht in der Du-Form. Er spricht dich an als andere Person. Warum bist du so zornig? Warum blickst du so grimmig? Also Gott sprach sehr wahrscheinlich in die Gedankenwelt Kains hinein und Kain konnte sofort checken, dass das Gott ist, der jetzt in seine Gedankenwelt hineinredet. Er konnte jetzt in seine Seele, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, du hast eine Seele. Und das ist der Entscheider in deinem Leben. Er konnte in seiner Seele, die besteht aus Wille, Verstand und Gefühle, er konnte mit dieser Seele entscheiden, welchen Gedanken er Raum gibt und welchen nicht. Und was er dann tut. Wir wissen das. Kain hat sich nicht für Gottes Stimme entschieden, sondern für die Stimme des Feindes. Er hat der Stimme des Feindes Raum gegeben, der ja ein Menschenmörder von Anfang an war. So sagt es die Bibel. Und hat seiner Eifersucht, seiner Wut, seinem Hass Raum gegeben. Und es kam zum ersten Mord der Geschichte, ein Brudermord. Meine Frage heute Morgen, bist du in Kontrolle? Und dann sagst du mir vielleicht ganz fromm, ihr seid ja alle so fromm und schaut mich auch heute Morgen wieder so fromm an. Ja, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle, stimmt. Gott ist und bleibt immer in Kontrolle. Aber bist du in Kontrolle? Weil Gott will, dass du in Kontrolle bist und dass du deine Gedanken und Gefühle beherrschst. Wie hat Gott zu dem Kain gesagt? Du aber herrsche über sie. Dass du deine Gedanken und Gefühle beherrschst und dass du deine Berufung, ein Herrlichkeits- und Herrschaftswesen zu sein, das bist du nämlich. Verschöpfung, ein Herrschaftswesen, ein Herrlichkeitswesen, dass du dem nachkommst. Oder ist deine Gedankenwelt wie ein Bahnhof? Ich habe schon öfters mal gesagt, so. Ja, ein Bahnhof ist ein gutes Beispiel. Wie schaut es aus in deiner Gedankenwelt? Ist ja ein Bahnhof, wo alles rein kann? Jeder Gedanke rein kann, wo alles bleiben kann, wo alles durch kann und wieder raus kann. Und noch schlimmer ist es, wenn es dann wieder rauskommt und wenn du deinen ganzen Seelenmüll anderen überschüttest. Wenn da jeder Mist rauskommen kann aus deinem Mund. Denk dran, was Jesus gesagt hat. Nicht das, was ihr aufnehmt. Mit eurem Mund, das verunreinigt euch, sondern was rauskommt. Dass du andere noch in Versuchung bringst mit dem. Wie schaut's aus? Bist du in Kontrolle? Oder speicherst du? Bist du ein Speichermensch? Es gibt so Leute, die fressen das alles in sich rein und bis es dann zur Explosion kommt. Weil dann irgendwann mal, was du denkst, wie bei dem Kain, das wird dann zur Tat. Geschwister, versteht, die eigentliche Schlacht wird in den Gedanken geschlagen. Dort schon verlierst du oder du gewinnst. Ich habe mal drüber nachgedacht. Und habe mir so ein paar prominente biblische Verlierer von Gedankengeschlachten aufgeschrieben. Der erste, der ja lange vor Abraham gelebt hat, war der Hiob. Und der Hiob, war ja ein guter Mann, das war vielleicht der beste Mann damals zu seiner Zeit. Und Gott war richtig stolz auf ihn, aber er hatte Angst. Er hat aus Angst schon immer geopfert, was seine Kinder machen könnten und sowas. Ne? Und dann heißt es ja, was ich befürchtet habe, das ist eingetreten. Und dann hat er lange Zeit körperlich gelitten. Also hat er alles verloren, körperlich gelitten. Und dann natürlich auch in den Gedanken. Und die sind ja dann reichlich ausgebreitet in dem Buch Hiob. Hat ja reichlich viel Kapitel. Und da kannst du mal drüber nachdenken, wie der Hiob gedacht hat. Da kam dann seine Frau, da hat er noch gewonnen, da war er noch auf der Gewinnerseite. Da hat er gesagt, komm, gib deinen Gott auf, stirb. Und dann hat Hiob widerstanden. Ja, da hat Hiob widerstanden noch. Aber dann irgendwann kam er auf die Verliererseite in seiner Gedankenwelt. Und dann ging das bis zu dem Punkt, wo er den Tag seiner Geburt verflucht hat. Also einer der größten Menschen, die es damals gab, ja, kam auch in Schleudern, in Schlingern. Und dann war Abraham, der Anfänger des Glaubens, der Glaubensvater. Da kamen Gedanken. Da war er da im Land vom Abimelech, diesem König. Und dann hat er gesagt, meine Frau, die ist wunderhübsch und sowas und der will die haben und sowas. Und da hat er Angst gekriegt. Da hat er seine Frau, also so, war ja eine Halblüge, die war eine Art von Schwester oder Halbschwester. Und dann hat er die als Schwester ausgegeben und hat die tatsächlich seine eigene Frau sozusagen verraten und verkauft. Und dem Abimelech gegeben, aus Angst um sein Leben. Aber es ging los in den Gedanken. Man hat diese Gedankenschlacht verloren. Und wisst ihr was? Leider ist es so, man kann nicht nur einmal verlieren, sondern es kann mehrfach passieren. Und da kam er nach Ägypten, und da war der Pharao, und da hat er genau das Gleiche wieder gemacht, der Abraham. Obwohl es das erste Mal schon schiefgelaufen ist. Sorry. Das erste Mal schon schiefgelaufen ist. Und wisst ihr, was dann war? Dann hat er einen Sohn gehabt, der Isaac, und er hat genau das Gleiche gemacht. Kannst du nachlesen. Und so setzt sich dann sowas fort in Familien. Von einer Generation in die andere. Und der Jakob, der war auch bereit, alle anderen zu verraten und zu verkaufen. Du kannst die Geschichte am Jabok nachlesen. Und es ging alles in den Gedanken, weil er Angst gehabt hat vor seinem Bruder, dass der sich rächt. Und da war er bereit, alles dran zu geben. Sein Kleinvieh, sein Vieh, seine Knechte, seine Mägde, seine Knechte und seine Frauen und Kinder. Nur er selbst wollte gerettet werden. Und bei den Söhnen Jakobs war es genauso. Da kamen Gedanken der Eifersucht. Ja, Josef hat ja ziemlich geprahlt mit seinen geistlichen Erkenntnissen und Träumen. Und dann sind sie sauer geworden, haben sich benachteiligt gefühlt, wieder diese typische Bruder-Schwester-Geschichte und so. Und da kam Hass und dann wollten sie ihn umbringen. Und dann haben sie ihn letztendlich als Sklave verkauft. Aber bevor es zur Tat wurde, haben sie alle Gedankenschlachten zu führen gehabt. Bei Mose genau das Gleiche. Der sieht, wie ein ägyptischer Sklaventreiber einen seiner Volksgenossen schlägt. Und da kam Gedanken der Rache. Und es ging dann wahrscheinlich ziemlich schnell. In manchen Dingen muss man sehr schnell reagieren, weil es manchmal so überfallmäßig kommt. Gedanken gemischt, vermischt mit Gefühlen. Und dann kam es zum Aufbruch und er hat diesen Sklaventreiber erschlagen. Aber vorher war eine Schlacht in den Gedanken verloren. Das hat ihn dazu gebracht, dass er dann 40 Jahre Schafologie studieren musste. Ja, der Mose, das ist ein gutes Beispiel. Lass uns das mal transferieren. Hast du, ich spreche heute Morgen mal die Frauen an, die Mädels und Frauen, hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Manchmal ist das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter problematisch, sag ich mal so. Ja, und dann ruft die Tochter an, die Mutter an. Oder die Tochter ruft an, sagen wir mal so. Und dann sagt die Mutter, warum meldest du dich jetzt erst? dich nicht um mich und du magst mich nicht und so weiter und so fort. Und die macht wieder Vorwürfe und die Mütter wissen ja ganz genau, welchen Knopf sie bei den Töchtern drücken können. Und dann hast du eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit zu reagieren. Wirklich nur eine sehr kurze Zeit. Und du kannst jetzt auf diesen Zug aufspringen und dann ist es schwer, wieder auszusteigen. Und dann fängt die übliche Streiterei wieder an am Telefon und dann legt man auf und ist zerschlagen und ist alles wieder kaputt. Und so war es bei dem Mose. Ja? Er hat nur kurz sich entscheiden müssen in den Gedanken. Und dann kommt es zur Tat oder auch nicht. Und da waren die Kundschafter, und das möchte ich nochmal ein bisschen mehr ausführen. Die Kundschafter, Israel war befreit durch große Wunder von Mose und sie waren dann in der Wüste. Und eigentlich sollte es nur eine kurze Zeit sein bis zum verheißenen Land. Und sie waren dann schon am verheißenen Land und der Mose hat ja dann Kundschafter losgeschickt. 12 an der Zahl, von jedem Stamm ein. Und das waren wahrscheinlich leitende Leute. Und dann kamen die Kundschafter zurück und die haben ja dann die großen Weintrauben gebracht und Kirschen und was auch immer, was alles das verheißene Land einfach daher gab. Es war richtig beeindruckend. Ja, heute habe ich auch, Kirschen nach Hause gebracht und jetzt Radieschen nach Hause gebracht. Ich habe gesagt, die müssen aus dem verheißenen Land sein, die sind so riesig. Ne? Also da haben wir uns das so richtig bildlich vorstellen können. Und dann sagen sie aber in 4. Mose 13, Vers 33, wir sahen dort auch Riesen. Enaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen, und da ging es los in den Gedanken, in unseren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Woher wüssten die das? Woher wussten die das, dass es in ihren Augen, in denen ihren Augen sie auch wie Heuschrecken waren? Alles Gedankenzeug, auch Lüge in den Gedanken. Und dann kommt die Reaktion. Zwei haben anders gedacht und haben eigentlich die Stimme Gottes repräsentiert. Das lesen wir in 4. Mose 14, 6 bis 9. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprach zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, die jetzt da ziemlich aufgewiegelt war und eigentlich wieder zurückkehren wollte nach Ägypten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Das ist diese Warnestimme, das ist die Stimme des Glaubens. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn sie wollen, sie fressen wie Brot, es ist ihr Schutz von ihnen gewichen und der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und Geschwister, wie war die Reaktion? Die lesen wir in Vers 10. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten und dann wurden die bewahrt. Und es waren ja dann die einzigen, die dann später ins verheißene Land gekommen sind. Was war das? Weil ein ganzes Volk dann falsch gedacht hat, dass eine ganze Generation verloren gegangen ist. Dass ein ganzes Volk 40 Jahre lang in der Wüste umherwandern musste, nicht wegen der Feinde, wegen der eigentlichen Feinden, sondern wegen ihren falschen und gottlosen Gedanken. Ist das nicht interessant? Nicht wegen der Feinde, die haben sie überhaupt noch nicht, mit denen hatten sie überhaupt noch keinen Kontakt, sondern wegen ihren Gedanken. Und da kann man das weiterführen, Simson, ich nenne nur mal die Namen, Simson, Saul, David, Und David ist auch ein gutes Beispiel für Positives und Negatives. David hat viele Gedankenschlachten gewonnen. Psalm 94, Vers 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Was hat ihn rausgebracht aus diesen unruhigen Gedanken? Die Gemeinschaft mit Gott. Diese innige Beziehung, die er mit Gott hatte, hat ihn immer wieder gerettet, hat ihn immer wieder auf die Gewinnerseite gebracht. Nur einmal hat er dann richtig verloren. Das war bei der Bathseba. Und der Schwiegervater, der spätere Schwiegervater von dem David, der Ahitophel, der weiseste Mann Israels, hat in den Gedanken Sachen hat er gesehen, wie David in seine Familie eingedrungen ist und sich seine Enkelin genommen hat, die Bathseba. Und also war nicht der Schwiegervater, sondern Schwiegergroßvater, die Enkelin Bathseba sich einfach geschnappt hat und den Mann umgebracht hat, der zu den 30 Helden gehört hat, zu den 30, die bereit waren, ihr Leben für David zu geben. Den hat er David verraten. Und es lief alles vor der Nase vor dem Ahitophel. Und er war ja der Berater des Königs. Und ab diesem Zeitpunkt hatte David den schlimmsten Feind neben sich gehabt als Berater. Und weshalb nicht besonders den Ahitophel? Weil er der intelligenteste Mann war, weil er der weiseste Mann war in seinem ganzen Volk. Und Intelligenz und Weisheit haben ihn nicht bewahrt. Nur der Geist Gottes kann dich bewahren. Nur die Gemeinschaft mit Gott. Absalom, Elia. Elia hat auch Gedankenschlag verloren. War frustriert. Feuer war vom Himmel gefallen. Alles hat gepasst. Das Volk hat er wieder auf die Seite Gottes gebracht. Und ein paar Tage später war alles wieder beim Alten. Er war frustriert. Dann kam die Isebel, hat gesagt, ich will dich umbringen. Und dann ist er in die Wüste und wollte sterben. Und dann kamen die Depressionsgedanken, wo man eine eigene Predigt drüber halten kann. Judas hat eine Gedankenschlacht erstmal verloren. Petrus hat in den Gedanken Angst gekriegt vor so einer kleinen Magd und hat dann angefangen zu lügen. Und alle Jünger, die Jesus verlassen haben, außer dem Johannes. Und man könnte das alles fortführen. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 legt uns Paulus ans Herz. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Hallo! Was steht da? Es steht kämpfen. Sag mal kämpfen. Kämpfen. Es steht Waffen. Sag mal Waffen. Ja? Und dann geht es um Festungen. Festungen sollen zerstören. Absichten sollen wir zerstören. Und alles Hohe und gefangen nehmen sollen wir. Wo ist das Kampffeld? Bei anderen? Nein, erstmal bei dir selbst. Erstmal bei dir selbst. Du musst deine Festungen zerstören. Du musst deine Absichten überprüfen und wenn sie nicht gut sind, zerstören. Du musst das Hohe in dir. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Du musst das Hohe in dir. Ich habe humanistisches Gymnasium, alles humanistisch. Ja, und da ist so viel Hohes, was sich gegen Gott wendet. Humanismus sagt, der Mensch ist gut. Gott sagt, der Mensch ist schlecht. Das Menschenherz ist trotzig, ein trotziges und verzagtes Ding. Ja, und das muss ich zerstören. was sich da gegen die Erkenntnis Gottes erhöht, das muss ich zerstören. Und du musst deine Gedanken gefangen nehmen. Deine Gedanken gefangen nehmen. Ich kann nicht deine Gedanken gefangen nehmen. Ich kann nicht zum Johannes dahin gehen und kann meine Hände auf seinen Kopf legen und ich nehme im Namen Jesu, nehme ich die Gedanken. Das ist ein religiöser Akt. Ich kann nicht seine Gedanken gefangen nehmen. Du musst es tun. Und du musst es unter den Gehorsam Christi bringen. Und da geht es wirklich um Festungen, ja, nochmal. Um Festungen. Wie entstehen Festungen? Festungen sind Gedanken, die nicht nur einmal gedacht sind, sondern die immer wieder gedacht worden sind. Und Festungen kannst du selber entstehen lassen durch immer wiederholte gleiche Gedanken. Oder auf irgendwo bestimmte Situationen reagierst. Ja, das können eigene Gedanken sein, immer wiederkehrend. Es können aber auch Flüche von Eltern sein oder von Autoritätspersonen. Ich werde gleich mal ein Beispiel davon bringen. Oder Gedanken aus schrecklichen, traumatischen Erlebnissen, die aus dem heraus resultieren. Ja, vielleicht bist du alleine gelassen worden und dann sagst du, dann kommt dieser Gedanke in dir auf, ich muss immer alles alleine machen. Niemand hilft mir. Hallo, ist hier jemand, der so betroffen ist? Niemand hilft dir, also brauche ich auch keinen. Und das ist eine Gedankenfestung gegen Multiplikation oder Enttäuschungen durch Menschen. Traue niemanden. Wo kommt der Gedanke her? Kommt er von Gott? Mit Sicherheit nicht, weil Gott ist ein Gott des Vertrauens. Gott ist der immer wieder, obwohl wir ihn so oft enttäuscht haben, immer uns wie immer wieder neuen Vertrauensvorschuss gibt. Also kommt er woanders her, nicht von Gott, und er führt die auch nicht zum Guten. Andere Gedankenfestungen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, vielleicht ist dir mal gesagt worden in der Kindheit, ja, du bist ja nicht belastungsfähig. Du bist nicht belastungsfähig. Und dann kommt das, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und es begleitet dich dein ganzes Leben lang und dann kannst du Christ sein und trotzdem begleitet dich das. Und das ist etwas, was in dir spricht, in allen Situationen, obwohl sie gut sind. Oder ich bin hässlich. Und vielleicht hat dein Papa gesagt, naja, du bist das hässliche Entlein in der Familie. Und dann kannst du noch so hübsch sein und so attraktiv sein und in Wirklichkeit ist in dir drin, wenn die Leute nur wüssten, eigentlich bin ich hässlich. Oder ich bin ein Versager, weil vielleicht dein Vater oder deine Mutter gesagt hat, du bist ein Versager, aus dir wird niemals was. Und das sind Flüche, die geglaubt werden, die aufgenommen werden im Leben, die sich festsetzen. Das sind Gedanken anderer Menschen. Und letztendlich, wenn man das Ganze so, letztendlich wieder aus der Hölle, wieder aus vom Feind her, der dich versucht zu zerstören, zu blockieren, der versucht dich zu berauben und die dann ja, von dir geglaubt werden, die aufgenommen werden und dann ja, ein Zerstörungswerk in dir bringen. Oder ich bin krank. Und was hat Jesus gesagt? Willst du gesund werden? Ich genüge dem allen nicht, weil die Mutter gesagt hat, dein Bruder, der ist wichtiger, der ist besser wie du. Mit dem kann man wenigstens was anfangen. Auf dich kann man sich ja nicht verlassen und sowas. Ne? Ich genüge dem allen nicht. Und wir als Volk, ich habe es schon öfters mal gesagt, haben ja da auch nochmal eine besondere Geschichte als ganzes Volk, wie eine Gedankenfestung entsteht durch Propaganda. Damals in der Nazizeit hat hier in dieser Stadt Streicher hat hier in dieser Stadt der eine Zeitschrift herausgebracht, die Juden sind unser Unglück. Der Stürmer hieß diese Zeitschrift. Unter jedem Exemplar, könnt ihr da im Dokuzentrum nachgucken, unter jedem Exemplar stand, die Juden sind unser Unglück, die Juden sind unser Unglück. Und immer wieder kam es raus, bis dann das Volk geglaubt hat. Bis das ganze Volk geglaubt hat, die Juden sind unser Unglück. Und aus diesem ganzen Gedanken, aus diesen schlimmen, zerstörerischen Gedanken und Vorurteilen kam es zum Massenmord. So schrecklich können sich Gedanken festsetzen. Und heute geht's weiter. Mein Bauch gehört mir. Oder Umwelt, Klima ist menschengemacht. Und sowas, ja. Und alles, was dann daraus kommt. Also bestimmte Gedanken darfst du gar nicht denken. Es wäre schlecht, Iris und ich, vor kurzem haben wir 38. Hochzeitstag gefeiert. Und es wäre einfach schlecht, wenn dann auf einmal der Gedanke kam, ist das wirklich die richtige Frau, die ich geheiratet habe vor 38 Jahren? Zu spät. Hey, ich habe einen Bund gemacht mit ihr. Vor Gott, vor Menschen, bis dass der Tod euch scheidet, treu zu sein, sie zu ehren. Ja, und dann können wir ganz genau erkennen, woher so ein Gedanke kommt. Dem darfst du nicht denken, du kannst dem widerstehen und musst dem widerstehen. Ja, Gedanken, wir wissen das, sind wie Vögel und da kannst du nichts dagegen machen. Das kann kommen, so ein Gedanke. Aber du, das ist ein bekanntes Beispiel, du musst dafür sorgen, dass dieser Gedanke, der Vogel kein Nest baut. Das Problem, dass viele ihr Leben lang daran gewöhnt sind, auf ihre eigenen Gedanken oder auf die Gedanken des Feindes zu hören. Und das ist die große Aufgabe heute, nach diesem Sonntagsgottesdienst, dass du lernst, auf den Heiligen Geist zu hören. Weil das andere Resultat, wenn man auf die eigene Stimme hört, auf die eigene fleischliche Stimme und auf die Stimme des Feindes ist Sünde, Niederlagen, Blockaden, Selbstzerstörung, Zerstörung anderer. Zerstörung anderer, du wirst dann zu einer toxischen Person und da kannst du Christ sein. Toxisch heißt eine vergiftende Person. Und Gott will das nicht und dafür hat er Jesus gesandt. Was sollen wir damit anfangen? Erstens, du musst anfangen zu kämpfen und die Herrschaft über dein Leben zu übernehmen. Du musst lernen, negative Gedanken zu bekämpfen und von dir zu weisen im Namen Jesu. Im Namen Jesu, dieser Gedanke kommt gar nicht mehr hier rein. Und du musst lernen, diese Festungen zu zerstören. Und da ist manchmal, wenn so Festungen, solche Gedankenfestungen stark sind, kann da wirklich was Geistliches dahinter sein. Wirklich eine dämonische Macht. Aber du hast Autorität. Im Namen Jesu, dieser Geist weicht von mir. Und im Namen Jesu, diese Gedankenfestung weicht ein für alle Mal von mir. Kämpfe! Zweitens, du bist nicht alleine gelassen. Du hast das Wort Gottes. Und ich rate dir heute Morgen, baue eine göttliche Festung in dir auf, indem du das Wort Gottes bewegst, indem du das Wort Gottes studierst, indem du dich füllst mit dem Wort Gottes, nicht dauernd, wie es der Markus schon in der letzten Predigt gesagt hat, mit dem Handy rumdaddelst und in sozialen Netzwerken unterwegs bist und dauernd irgendwo mit dem Leben anderer Personen beschäftigt bin, sind die überhaupt nicht deine Verantwortung sind? Amen. Ja, wie willst du da, wie will da was Positives rauskommen? Da kommt oftmals nur negativer Schrott. Weil du siehst, ah, Mensch, der hat doch Schulden und der ist in Urlaub momentan. Wie kann das? Und dann kommen schon wieder negative Gedanken. Und Gedanken des Richtens, und Gott will das nicht. Beschäftig dich, ja, bau eine göttliche Festung auf. Weil wenn dann sowas Negatives kommt, hast du eine Festung. Und mit dieser, aus dieser Festung heraus kannst du mit göttlichen Gedanken schießen. Wer damit schließen dann nachher? Und dann drittens ist, dass du Gemeinschaft mit Gott hast, wie es der, David gemacht hat. Weil, wie gesagt, wenn wir nur irgendwo anders unterwegs sind, Input ist gleich Output. Wenn du nur weltlich unterwegs bist, nur in diesen Dingen, in den Nachrichten der Welt und sowas, dann bist du in großer Gefahr, Gedankenschlachten zu verlieren. Fünftens, benütze das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes? Das ist unsere einzige Angriffswaffe. Alles andere sind Verteidigungsdinge. Das Schild des Glaubens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Helm des Heils, alles zur Verteidigung. Aber das ist unsere Angriffswaffe. Und dann benutze sie. Und dann sprich. Ja, und wenn Tod dich bedroht, Krankheit und Tod dich bedroht, Psalm 118, Vers 17, musst du kennen. Was steht da geschrieben? Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ja. 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ich werde keine Todesangst zulassen in meinem Leben. Und Angst vor Krankheiten. Manche Christen sind so ängstlich vor Krankheiten. Ja, hast du denn keine Vertrauen, dass Gott dich schützt? Und dass Gott da ist für dich und mit dir? Wir haben den Namen Immanuel. Philipper 4, Vers 13. Ganz bekanntes Wort, hat sich mal einer aufs Trikot geschrieben oder auf die Hose, ein Boxer. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er hat es ein bisschen anders benutzt, dieses Wort. Ja, weil du liest den Zusammenhang, ja, da heißt es, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich komme in allen Situationen zurecht, weil ich den Herrn an meiner Seite habe. Und noch was ganz Wichtiges. Der Heilige Geist ist dir gegeben. Der Heilige Geist, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da heißt es nämlich auch der Selbstbeherrschung. Das ist ein anderes Wort dafür. Oder Selbstzucht. Und das heißt nochmal wieder, bist du in Kontrolle? Herrschst du über deine Gedankenwelt? Und ich möchte einfach schließen mit noch zwei Worten aus Römer 8. Was steht da? Wenn Widerstände kommen, ist Gott für mich? Wer ist gegen mich? Wenn Gott für dich bist, bist du auf der Gewinnerseite. Und das letzte Wort steht in Römer 8, 38, 39, denn ich bin gewiss. Lass uns aufstehen, jetzt am Schluss dieses Gottesdienstes. Und lass uns das gemeinsam proklamieren. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen! 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 Halleluja! Sei ein Gewinner, sei eine Gewinnerin in diesen Schlachten. Der Herr ist mit dir. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden in Jesu Namen. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag noch.